Ja, einen schönen guten Morgen an euch alle. Schön wieder mal hier zu sein. Ich habe heute Morgen schon zu meiner Frau auch gesagt, ich finde es toll. Ich weiß nicht, ich spüre mal so diese Brüderlichkeit, diese Liebe zwischen unseren Gemeinden. Das ist irgendwie ganz präsent und ich fühle mich immer, als würde ich in meine gehen, wenn ich hierher komme. Also ich fand es super und auch der Örsch, der spielt bei uns heute Klavier, weil wir sonst keinen Musiker hätten. Und er hat gesagt, okay, wenn du in Erding bist, dann spiele ich bei euch. Also ja, nur dass ihr es mal auch mitbekommt, was so hinter den Kulissen manchmal passiert. Das ist ganz, ganz toll. Genau, ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, beziehungsweise einen Bibelabschnitt, aus dem ich heute vorlesen möchte, aus Matthäus Kapitel 9. Ihr könnt gerne schon mal aufschlagen, wenn ihr wollt. Da geht es so ein bisschen um die Tatsache, dass Jesus unser Hirte ist und er macht sich Sorgen um sein Volk in erster Linie hier in diesem Abschnitt, aber auch um uns. Wir haben vorhin kurz darüber auch, oder du hast es kurz angerissen, Stefan, dass Gott Mitleid hat. Und das hatte er tatsächlich. Und das hatte er auch mit seinem Volk in dieser Zeit. Denn es gab einfach große Probleme in dieser Phase des Volkes Israels, als sie von den Römern belagert wurden, besetzt sind und sich die Hirten, die Gott eigentlich dazu bestimmt hat, das Volk zu führen, die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht um sie kümmern. Und in diesen Abschnitt wollen wir einsteigen, in Matthäus 9. Ich habe euch den Bibeltext auch mitgebracht. Wer keine Bibel hat, kann gerne gucken. Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß nicht, wohin ich drücken muss. Sonst. Ja. Naja. Nochmal. Gut, kein Stress. Ich glaube, ich kann schon mal lesen. Jesus hat immer gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Da also hört. Matthäus 9, Vers 35. Da fangen wir an. Und ich lese bis 38 erstmal. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen und verkündete das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, da schaute sie an, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter, darum betet zum Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Mal bis dahin, was ist passiert bis zu diesem Zeitpunkt? Jesus zieht durch die Lande, er bewirkt ganz, ganz viele Wundertaten. Das kann man in Matthäus 9 sehr schön nachlesen, was da alles passiert. Da ist diese Tochter von dem Jairus, die vom Tod auferweckt wird. Da ist diese blutende Frau, die plötzlich gesund wird. Und ganz viele andere Lahme werden gesund gemacht, Blinde sehen. Jesus zieht durchs Land und er verkündet das Evangelium, so wie es hier heißt. Er erzählt die frohe Botschaft, gibt sie weiter und heilt die Gebrechen im Volk. Und während er das tut, und blickt er immer wieder in diese Menschenmassen, die ihm da begegnen. Und er sieht die Not in diesem Volk. Und diese Not ist nicht nur geprägt durch körperliche Leiden, die leiden, sondern sie ist auch geprägt durch diese geistige Armut, diese geistige Sehnsucht, die haben, die aber nicht gestillt wird, weil die Hirten des Volkes ihren Job nicht machen. Und deswegen empfindet er ein tiefes Mitleid mit diesen Menschen. Und es stellt sich natürlich die Frage, wo sind die Hirten? Was ist aus denen geworden? Warum sind die nicht da? Warum kümmern die sich nicht um ihr Volk? Und was passiert eigentlich, wenn eine Schafherde keinen Hirten hat? Ich weiß nicht, ob es hier bei euch in Erdinger Umland Schafherden gibt. Vielleicht sieht man da die eine oder andere. Aber ich glaube, jeder von uns nimmt automatisch an, wenn er mal eine Schafherde sieht, dass da irgendwo ein Hirte in der Nähe ist. Oder? Also keiner würde sagen, ja, die laufen da alleine durchs Land. Sondern man weiß, wenn da eine Schafherde ist, da ist irgendwo in der Nähe auch der Hirte. Wir haben eine tatsächlich in Eching bei uns, die zieht so immer hinten so durch die Heide rum und grast alles ab. Und da ist auch ein Hirte, der immer mit denen rumläuft. Aber was passiert, wenn es keinen Hirten gibt? Und ich habe mal nachgeguckt, was passiert, wenn, es geht noch nicht weiter, okay, wenn die Hirten oder wenn die Schafherde keinen Hirten hat. Und das ist ganz interessant, ohne Hirten sind Schafe oft unorganisiert, anfällig für Gefahren natürlich. Sie können sich leicht verirren, sie sind weniger geschützt vor Raubtieren und sie können bei schlechtem Wetter unzureichend versorgt sein, sodass sie verhungern, wenn sie kein Gras oder nichts zu essen finden. Also 5 Dinge, die besonders schlecht für eine Herde sind, wenn der Hirte nicht da ist. Und das war damals so, das ist für die Schafherde so, aber das ist für uns Und das ist ja das Schöne, Jesus verwendet immer diese Symbolik, dass er der Hirte ist und wir seine Herde. Und es ist für uns nicht anders, wenn wir keinen Hirten haben. Wenn du keinen Hirten in deinem Leben hast, ist es nicht anders, als es damals für das Volk Israel war. Was passiert mit uns? Wir sind unorganisiert, ja, unkonzentriert, anfällig für Gefahren. Welche zum Beispiel? Vielleicht Ablenkungen, keine Ahnung, Medien oder irgendwelche anderen Themen, die dich dann stattdessen einnehmen. Du wirst bequem und weich und sitzt dich nur hin und willst nichts mehr tun, weil dich keiner mehr anführt und sagt, wo es lang geht, dir kein Ziel gibt. Wir können uns sehr schnell verirren im Leben. Manche Leute steuern ziellos einfach durch ihr ganzes Leben hindurch und haben kein Ziel vor Augen. Sie leben vor sich hin. Ziellosigkeit, das ist das Problem, was meiner Generation tatsächlich sehr stark vorgeworfen wird. Dass wir keine Ziele mehr haben, auf die wir hinsteuern. Wir leben einfach in den Tag. Und wir sind schutzlos, ausgeliefert den Dingen, vor denen wir uns nicht selbst beschützen können, wenn wir keinen Hirten haben. Dann kommen nämlich andere Menschen, vielleicht sogar falsche Hirten in unser Leben, und die führen uns irgendwo hin, wo es uns schlecht geht. In den Abgrund im Zweifel. Sie beuten uns aus, sie beherrschen uns, sie wollen uns abhängig machen oder uns sogar auffressen. Und wir sind geistig einfach unterernährt. Deswegen brauchen wir einen Hirten. Und deswegen ist es wichtig, dass die Herde Gottes einen Hirten hat. Aber der ist nicht da. Er kommt, oder beziehungsweise er ist in Jesus gekommen. Aber zu dem Zeitpunkt war die Herde Israels ohne Hirten. Wo sind diese Hirten? Und die Bibel spricht darüber tatsächlich im Alten Testament. Wir können mal kurz reinschauen in Ezekiel 34. Da macht Gott dem Volk schwerste Vorwürfe, den Anführern vor allem, weil sie ihren Job als Hirten nicht machen. Lesen wir mal ganz kurz, was hier steht. Und das Wort des Herrn erging an mich, nämlich an Ezekiel. Und er sagt folgendes: Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr. Mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind alle wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Und allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher, und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut, und niemand ist da, der nach ihnen fragt, und niemand ist da, der nach ihnen sucht. Das sagt Gott hier zu den Anführern Israels, und das gilt genau auch in dieser Zeit. Denn die Hirten sind nicht da, sie kümmern sich nicht um das Volk. Und das ist ein Vorwurf, ein schwerer Vorwurf, den Jesus immer wieder den Pharisäern und Schriftgelehrten macht. Und es ist eine krasse Warnung an alle, die Hirten sind. Denn auch hier in dieser Gemeinde habt ihr Pastoren, / Älteste, aber das ist in der Bibel im Grunde genommen das Gleiche. Das sind die Hirten, die sich um die Schafe kümmern. Und deswegen ist wichtig, dass sie das mit Elan machen, mit Leidenschaft, mit Liebe und mit Blick auf die Herde. Und nicht wie die Pharisäer oder wie die Anführer des Volkes damals, nämlich die Herde ausweiden, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ausnehmen, sie benutzen für ihre eigenen Zwecke, aber eigentlich sich um das Wohl der Herde nicht sorgen. Sie haben versagt. Sie haben physisch versagt und sie haben geistig versagt. Und es ist interessant, wie Gott daran misst, wie erfolgreich ein Hirte ist, nämlich daran, wie sich seine Größe an den Schwächsten zeigt. Und Gott misst uns als Führer, als Leiter, als Pastoren, als Älteste an diesem Maßstab. Wie gehst du mit den Schwächsten in deiner Herde um? Hast du ein Auge dafür, für die, die in Not sind, für die, die es brauchen, die geistig arm sind? Oder schaust du nur darauf, was du aus der Gemeinde haben kannst, was du daraus bekommst? Hast du die Herde Gottes im Blick? Es ist seine Herde, nicht deine. Das gilt auch heute. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das auch immer wieder vors Gesicht halten. Welchen Auftrag hat der Hirte? Im 1. Petrus Kapitel 5 war zu weit. Nee? Ja, wir singen nochmal. Nee, vielleicht kannst du es mir nochmal vorspulen. Ich habe jetzt irgendwie... Okay. In 1. Petrus, Kapitel 5, da sagt der Apostel eine Warnung an die Ältesten in den Gemeinden. Er sagt, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Und jetzt wird es interessant, was er hier sagt. Ich habe euch das markiert. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern in Hingabe und nicht als solche, die über ihr das Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet auch ihr, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also er ruft sie genau zu dem auf, was Ezekiel viele hundert Jahre vorher kritisiert hat. Nämlich genau das nicht zu tun, nicht nach Gewinn zu streben, die Herde auszunehmen und auch nicht das Zugewiesene darüber zu herrschen mit harter Hand, sondern in Hingabe und als Vorbilder ihnen voranzugehen. Und deswegen tragen die Ältesten in der Gemeinde eine schwere Bürde. Und es ist wichtig, dass die Herde hinter ihren Ältesten, hinter ihren Hirten steht und für sie betet. Und es ist gerade Petrus, der ja versagt hat und den Jesus dann wiederherstellt und was zu ihm sagt, weide meine Schafe. Dreimal kriegt er diesen Auftrag. Er ist es, der warnt die Ältesten davor, das falsch zu tun. Er greift genau diese Aspekte aus dem Brief wieder auf. Wir sollen leiten und führen so, wie es Jesus getan hat. Jesus war das Vorbild für den besten Hirten. Immer die Herde im Blick. Immer. Und in Jesus erfüllt sich das, was danach in Hesekiel schon gesagt worden ist, nämlich das geht noch weiter in dem Abschnitt. In Vers 11 sagt Gott Folgendes. Denn so spricht Gott. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich nach ihnen, mich ihrer annehmen, wie ein Hirter seine Herde zusammensucht an dem Tag, da mitten unter ihnen, unter seinen zerstreuten Schafen ist. So will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus den Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern will ich sie zusammenbringen und in ein Land führen, in ihr Land. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden. Und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie auf dem guten Weideplatz lagern, auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott, der Herr. Also Gott wird selbst Hirte werden, weil die anderen Hirten es nicht getan haben oder nicht tun konnten. Und das ist in Jesus passiert. Und das ist eine super coole Zusage auch darauf, dafür, dass Jesus wirklich Gott ist. Denn er ist dieser Hirte. Gott spricht hier selber, sagt, ich werde es tun. Und in Jesus kommt er und tut's. Gott selbst wird Hirte. In Johannes 10, Vers 14 sagt Jesus selber von sich was? Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen sind mir bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für alle Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht auf dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Wir, du und ich, wir gehören dazu. Da spricht Jesus zu Israel, aber wir sind mit dabei. Wir sind diese andere Herde. Jesus gibt sein Leben für uns. Und er fordert eben genau das von den Hirten auch. Diese selbstaufopfernde Liebe und Hingabe für die Herde. Das sagt er auch in Apostelgeschichte 20, wo er das nochmal auffordert und sagt, hütet diese Herde, denn sie ist mit dem teuren Blut Christi erkauft. Sie ist viel wert, sie ist teuer erkauft. Deswegen hüte sie mit allem, was du kannst. Wir gehören zu seiner Herde, wir sind seine Schöpfung, wir sind seine Kinder. Und deswegen müssen wir auch begreifen, wenn wir diese Bibelstelle sehen, dass es Jesus nicht egal ist, wie es den Menschen in dieser Zeit ging. Als er dieses Volk sieht, dieses verlotterte, zerstreute und geistig arme Volk, dann ist es ihm nicht egal, denn auch sie sind teuer erkauft durch das Blut Christi, wenn sie an ihn glauben. Und er sagt es in einer Zeit, wo er noch nicht mal dafür gestorben ist, das ist noch in der Zukunft. Aber sie gehören dazu und wir auch. Und deswegen empfindet er, wie es in Matthäus 9 heißt, tiefes Mitleid mit ihnen. Es ist ihm nicht egal, wie es ihnen geht. Und vielleicht kennt ihr das, ich weiß nicht, wer von euch alles Kinder hat, die noch im Kindergarten sind, aber vielleicht hattet ihr mal welche, die schon noch im Kindergarten waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch so erinnert, Sommerfeste oder ähnliches, wir haben das immer wieder und das ist immer schön zu sehen, wenn die Kinder dann alle vorne stehen und dann guckst du so durch die Reihen und du siehst die deinen und dann siehst du die anderen und dann siehst du halt vielleicht mal das eine oder andere Kind, wie es zerlottete Klamotten hat, aufgeriebene Knie, kaputte Schuhe, Nase bohrt, all diese Dinge. Und dann gucke ich mir das an, ich lache manchmal drüber, ich schmunzel darüber, aber eigentlich bewegt es mich nicht so wirklich. Manchmal habe ich Mitleid, wenn ich irgendwo ein Kind höre, das vielleicht weint. Aber es ist halt nicht mein eigenes, es ist nicht so nah und greifbar für mich. Aber wenn ich meine Kinder sehe, wie sie da vorne sitzen, und wenn sie vielleicht zerrissene Hosen haben, kaputte Socken und kaputte Schuhe, oder wenn sie in der Nase bohren, dann empfinde ich was, das macht was mit mir. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Wenn mein Kind irgendwo weint in dieser Schar, dann suche ich danach und sage, oh nein, ich muss hin, ich muss ihm helfen. Es ist eine andere Form des Mitleids als Mitgefühls, eine viel tiefer gehende, eine, das ist meins, ich muss mich drum kümmern, ich sorge mich darum. Und diese Form des Mitleids, um die geht's. Natürlich kannst du auch einfach oberflächliches Mitleid haben, das haben wir auch manchmal, wenn wir auf Beerdigungen gehen zum Beispiel. Da ist es selten so, dass wir wirklich tiefes Mitleid empfinden für das, was passiert ist oder für die Dinge, die dieser Person, die gestorben ist, passiert sind, wenn das nicht jemand ist, der uns selber persönlich wichtig ist. Dann ist das einfach, ja, mein Beileid, aber so wirklich von Herzen Mitgefühl oder herzlichen Schmerz empfinden wir manchmal da nicht. Und so empfinde ich das manchmal eben auch im Leben, wenn ich sage, okay, wenn es nicht wirklich meins ist, dann ist das ein anderes Mitleid. Ja, es ist gut, das auch zu haben, aber es ist ein anderes. Aber das, was Jesus hier empfindet für diese Herde, das ist richtig persönlich, das ist tief. Und es tut weh. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Vielleicht kannst du mir nochmal das nächste Bild geben. Dankeschön. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Das ist ein Heißluftballon. Das war in Mexiko vor 2 Jahren, glaube ich. Oder letztes Jahr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da passiert Folgendes. Ein Vater und eine Mutter und 3 Kinder, also eine Familie, die wollen so eine Tour machen mit so einem Heißluftballon. Und die starten da an einem Ort und dann setzen sie sich da in diesen Korb. Und dann wird dieser Luftballon, also diese Düse da gezündet, die dann dieses Gas hochströmen lässt, ne, damit der Luftballon anfängt zu fliegen. Und das Problem ist, irgendwie ist diese Düse kaputt. Und es kommt zu einer Explosion, zu so einer Art Gasexplosion und der Luftballon fängt Feuer. Und der Korb auch. Und das Problem ist, die sitzen alle schon in diesem Korb und der Vater, aus Mitleid zu seinen Kindern natürlich und zu der Frau, die Frau schafft es alleine raus, der wirft die Kinder aus diesem Korb, der Luftballon ist ja noch am Boden. Das Problem ist aber, der fängt so schnell Feuer, dass der so schnell aufsteigt, dass er es selber nicht mehr rausschafft. Er verheddert sich in den Seilen und hier auf dem rechten Bild kann man es nicht so gut sehen, aber er hängt unten an dem Seil, an diesem Luftballon fest. Hunderte Meter über der Erde und wartet dort, bis ihn die Kraft verlässt und dann stürzt er ab und stirbt. Aus Mitleid zu seinen Kindern rettet er sie und gibt selbst sein Leben dafür. Und jetzt, glaube ich, fühlt ihr etwas. Und darum geht's. Das ist das Gefühl, was Jesus hat für uns, für seine Herde, für die Menschen. Es ist seins. So wie der Vater, der dort die Kinder rettet aus dem Luftballon und selber dann ums Leben kommt. Es ist seins. Er rettet seins, weil er sie liebt. Deswegen ist es Gott eben nicht egal, wie es der Herde geht. Es ist ihm so wichtig. Und deswegen ist er auch so zornig mit den Hirten, die sich nicht um seine Kirche kümmern, um seine Gemeinde, um seine Herde. Es ist ihm nicht egal, denn er stirbt, er gibt sein Leben. Diese Herde ist teuer erkauft. Und das ist unser Hirte. Und das ist der Hirte, der du sein sollst für deine Gemeinde. Aber auch der Hirte für deine Familie. An alle Väter hier. Das ist der Aufruf, den wir haben für unsere Kinder, für unsere Frauen, ein guter Hirte in der Familie zu sein, gut vorzustehen, geistig vorzustehen. Und natürlich auch für die Menschen in unserem Umfeld, für die Gesellschaft, uns darum auch zu kümmern und es nicht einfach zu sagen, es ist mir egal. Es ist Gottes Herde und du weißt nicht, wer von all diesen Menschen, die hier in Erdinger Umfeld noch leben, irgendwann zu dieser Herde gehören wird. Hast du Mitgefühl dafür? Empfindest du was? Oder ist es nur ein oberflächliches Mitgefühl? Ach, ist mir schon egal, Gott wird schon irgendwie machen. Jesus sucht nach diesen Hirten. Und das ist ganz interessant, denn jetzt wechselt er, vielleicht kannst du mir nochmal den nächsten, nochmal zurück zu Matthäus 9, die Bibelstelle geben. Jetzt wechselt er in diesen Erntemodus. Und plötzlich schaut er und schaut nicht mehr auf das Volk, sondern jetzt schaut er die Jünger an und sagt zu denen, betet für Helfer, denn die Ernte ist groß und es sind zu wenige Arbeiter da. Er sucht genau nach diesen Dienern, nach Leuten, die wie Hirten berufen sind, zu dienen. Jesus sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er Arbeiter sende. Und jetzt möchte ich mal, dass ihr euch oder du dir ganz persönlich mal eine Frage stellst, ganz kurz. Glaubst du das, dass die Ernte groß ist? Glaubt ihr das wirklich, dass die Ernte groß ist, wenn Gott es sagt? Hattest du vielleicht Bedenken? Dann geht's dir wie mir, ehrlich gesagt. Ich habe voll oft Bedenken, dass es gar nicht so ist. Wo ist diese große Ernte, von der Jesus spricht? War sie denn da wirklich so groß? Jesus hat seine 12 Jünger und noch ein paar Nachfolger gehabt. Viele Leute haben ihn gehört, aber wie viele sind davon wirklich nachgefolgt? Wo sind die Menschen, die sich bekehren? Wo ist diese große Menge, für die es so viele Arbeiter braucht? Wie war das für die Jünger? Für die ganzen Zuhörer? Wie viele waren wirklich echte Nachfolger? Wir lesen etwas später in Johannes Kapitel 6, dass sich fast alle von Jesus abwenden. Er redet so harte Worte, dass es Leute gibt, die dann sagen, boah, das ist aber harte Rede. Wie soll das gehen? Wer soll denn das tun können, was du verlangst, Jesus? Und es wenden sich fast alle von ihm ab. Sogar die Jünger, als Jesus sie dann fragt. Er sagt, wollt ihr euch auch abwenden? Wollt ihr mich auch verlassen? Die Jünger bleiben. Aber wie viele sind das denn? Wo ist denn diese mega fette Ernte, für die es so viele Arbeiter braucht? Und am Kreuz? Wie viele standen da an dem Kreuz? Da waren selbst die von den 12 fast keine mehr da. Da war eine Handvoll Leute. So groß ist die Ernte. Wow. Wow, Jesus. Dafür brauchst du so viele Arbeiter? Wo ist die Ernte? Und vielleicht geht es euch manchmal hier in Erding auch so, uns geht es in Echen manchmal auch so oder in Neufahren und anderen Gemeinden in Deutschland vermutlich auch, dass sie sich permanent diese Frage stellen. Wo sind die Leute? Wo ist die Ernte? Warum bekehren sich so wenig Menschen in Deutschland zu Jesus? Und es kann viele Gründe haben. Es kann auch daran liegen, dass wir zu wenig machen. Aber es kann auch daran liegen, dass die Zeit noch nicht reif ist. Es kann auch daran liegen, dass Gott aus bestimmten Gründen, die nur er versteht, Menschen nicht zu sich zieht. Aber wo ist diese Ernte? Und ich glaube, es ist nicht falsch, diese Frage zu stellen und zu sagen, Herr, wo ist das? Ich sehe es nicht. Du sprichst davon, aber unsere Gemeinde schrumpft, statt zu wachsen. Wenn ich mit Leuten auf der Straße rede, kriege ich so gut wie nie jemanden dazu zu sagen, ja, ich komme in die Gemeinde oder ja, Jesus ist toll, ich bekehre mich. Wo ist diese Ernte? Vielleicht findet sie an einem anderen Ort auf der Welt aktuell statt. Denn dort wissen wir, Open Doors, der war letztens auch bei uns. Spannend, was in der Welt passiert. Vieles von dem kriegen wir ja gar nicht mit, wo überall die Gemeinde wächst. Trotzdem, auch die Jünger mussten Jesus in diesem Moment vertrauen. Jesus hat was gesehen, was sie noch nicht gesehen haben. Und wisst ihr, dann kommt der Tag, weiß nicht, wann auch immer das jetzt gefallen ist, ob das ein, zwei Jahre vor Jesu Kreuzigung war oder nicht, aber auf jeden Fall später, als Jesus schon nicht mehr da ist und der Heilige Geist ausgegossen wird, was passiert da? Petrus predigt und an diesem einen Tag bekehren sich 3000 Menschen. Bäm, da ist die Ernte. Und jetzt brauchst du Leute. Und ich stelle mir das so bildlich vor, wie dann der Petrus, keine Ahnung, zum Johannes sagt, so, boah, weißt du noch, damals, als Jesus das gesagt hat, jetzt ist soweit, die Ernte ist da. Die Ernte ist da. Wir brauchen Arbeiter. Jetzt sollten wir anfangen zu beten für Helfer. Ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch wirklich ermutigen, und das muss ich mir selber auch predigen, such nicht nach der Ernte, sondern vertrau auf das, was Jesus sagt. Die Ernte ist groß. Und wenn Jesus sagt, die Ernte ist groß, dann ist sie groß. Und wenn hier nur noch 2 Leute sitzen, dann gilt es, was Jesus sagt. Die Ernte ist groß. Und was du nicht siehst, das wirst du irgendwann erkennen. Denn Ernte muss nicht immer heißen, viele Leute. Ernte kann so vieles bedeuten. Frucht, die gebracht wird, Menschen, tiefer Glaube, all das kannst du teilweise gar nicht messen. Wir messen nur mit dem Auge und sagen, ah ja, eine große Gemeinde, da ist eine große Ernte. Und eine kleine Gemeinde, da ist nur eine kleine Ernte. Aber so sieht es Jesus nicht. Er sagt es schon zu einem Zeitpunkt, wo man von der Ernte quasi gar nichts sehen kann. Also vertrau darauf, nicht einfach nur nach der Ernte zu suchen, sondern vertrau, dass Ernte groß ist und dass es Leute braucht, die es tun und die Aufgaben übernehmen. Und Jesus fordert uns nicht nur auf, zu beten. Denn in dem Moment könnte man sagen, ja, jetzt hat Jesus hier sie aufgefordert, sagt, betet dazu, dass die Ernte groß wird und dass der Herr, dafür, dass der Herr Arbeiter aussendet, weil die Ernte groß ist. So, Entschuldigung. Und jetzt könnte man den Fehler machen und hier aufhören zu lesen. Und das wollen wir nicht tun. Ich habe euch noch den nächsten Abschnitt mitgebracht. Lassen wir kurz Matthäus 10. Genau, ganz wichtig, nie aufhören, einfach nur, weil das Kapitel endet. Hier ist leider, ist extrem unglücklich, dass der Schreiber oder der Übersetzer dieser Bibel hier an dem Punkt genau ein Kapitel gesetzt hat und gesagt hat, ja, hier ist Cut, hier ist zu Ende die Geschichte. Das ist nicht so. Es geht weiter. In Matthäus 10, was sagt Jesus? Nicht nur beten, sondern gehen. Da rief er seine 12 Jünger zu sich, ja, wir sind noch quasi in diesem Kontext hier, und gab ihnen Vollmacht über die Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und jetzt zählt er hier einmal die 12 auf, ich überspringe das kurz und gehe weiter in Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen im Hause Israels. Also er bleibt sogar in dieser Analogie des Hirtenseins, der Schafe, der Herde, ja, geht zu den verlorenen Schafen, geht hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gebt es weiter. Nicht nur beten, sondern bereit sein zu gehen. Jesus schickt alle, übrigens, auch den Judas, schickt er los zu dienen und diese Wunder zu vollbringen und rauszugehen. Deine und meine Aufgabe ist es nicht zu fragen, ob ich oder du es kannst, sondern deine und meine Aufgabe ist, zu gehen. Ich will es nochmal sagen. Deine Aufgabe ist nicht zu fragen, ob du es kannst, sondern deine Aufgabe ist, zu gehen. Jesus fordert nicht auf jetzt hier und sagt, und jetzt lasst uns hinsetzen und beten. Jetzt beten wir erstmal ganz, ganz lange, dass der Herr die Erntehelfer schickt und dann schauen wir mal zu, wie das passiert. Das ist nicht das, was passiert. Es passiert genau das Gegenteil. Er sagt, betet, und dann sagt er, und jetzt geh. Bete und geh. Und Jesus fordert uns nicht auf, bete, ob Jesus vielleicht andere schickt. Bete, dass die anderen die Aufgabe erledigen, damit du zugucken kannst. Nein. Und bete auch nicht darum, ob du anderen erzählen sollst. Diese Aufgabe hast du. Bete nicht nur darum, diese Gabe zu erhalten, das Evangelium weiterzuerzählen, sondern erzähl es weiter. Evangelisieren, die Weitergabe der frohen Botschaft, das ist nicht eine Gabe, das ist eine Aufgabe. Ein Auftrag, den wir alle bekommen haben, zu gehen und die Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen. Jetzt muss ich natürlich an der Stelle was sagen, denn in meiner Gemeinde habe ich dafür schon einen Rüffel bekommen. Ich habe das nämlich stehen gelassen. Und hier kam es, ja, aber Epheser 4, da steht doch die Gabe des Evangelisten. Ja, da gab es doch welche. Ja, die gibt es, das stimmt. Absolut richtig. Und deswegen möchte ich das nicht kleinreden. Diese Gabe gibt es. Aber den Auftrag, anderen von Jesus zu erzählen, den habt ihr alle. Den haben wir alle. Dafür gibt es keine Geistesgabe. Du gehst und du erzählst es weiter. Als Jesus das zu seinen Jüngern sagt, am Ende der Tage, bevor er in den Himmel aufsteigt, was sagt er? Geht hinaus in alle Welt und predigt aller Kreatur die frohe Botschaft. Da ist der Heilige Geist mit dieser Gabe noch gar nicht da. Der kommt ja erst noch. Der Auftrag gilt für uns alle. Für uns alle. Und es heißt übrigens, geht hinaus in alle Welt und nicht bringt hinein in diese Gemeinde. wir sollen rausgehen. Heute habe ich oft das Gefühl, dass wir viel zu stark darauf fokussieren sind, Leute in die Gemeinde zu holen, statt rauszugehen. Der Auftrag ist, geh raus, nicht bring sie rein. Geh raus in alle Welt. So, jetzt bin ich eigentlich am Ende angekommen und ich hoffe, du hast meine E-Mail bekommen, ne? Dass ich dich jetzt nicht überrasche. Ja, gut. Ich möchte eigentlich jetzt abschließen, denn dieser Text endet eigentlich mit zwei Herausforderungen. Das eine ist, lass uns beten. Lass uns beten im Vertrauen darauf, dass die Ernte groß ist, dass Gott Arbeiter schickt. Und vielleicht sucht ihr in dieser Gemeinde nach Arbeitern, vielleicht auch nicht, aber lass uns trotzdem dafür beten, denn dazu hat uns Jesus aufgefordert. Lass uns beten, dass Gott Arbeiter schickt. Und das könnt ihr auch mit in die Woche nehmen und weiter dafür beten. Ja? Und dann möchte ich euch jetzt herausfordern, dass ihr mal nach links und nach rechts schaut. Guckt mal einfach, wer da neben euch sitzt. Vielleicht kennt ihr die Person ja auch. Schaut die mal an. Und jetzt würde ich sagen, wir beten gemeinsam ein paar Minuten, vielleicht 2-3 Minuten. Und ihr betet für diesen Nachbarn, der neben euch sitzt, dass Gott ihn schickt. Das ist mutig. Das ist herausfordernd. Denn während du betest, sitzt dein Nachbar neben dir und der betet für dich, dass du gehst, dass du ein Erntehelfer wirst. Und wenn du seit langem in dieser Passivität feststeckst und sagst, Herr, ich weiß nicht und ich kann nicht und ich fühle nicht, lass dich ermutigen. Gott sucht nicht Helden. Gott sucht nicht die mit der höchsten Gabe der Eloquenz, dass sie jeden ansprechen können und sonst was. Er gebraucht jeden Einzelnen in dieser Aufgabe weiterzugeben, was er für uns getan hat. Lasst uns kurz beten. So, und jetzt diene in der Gemeinde. Das ist die zweite Herausforderung. Mit der Liebe, mit dieser Hingabe, die Jesus von den Hirten, von den Menschen, die er in seinem Reich einsetzt, fordert. Damit noch mehr Menschen gewonnen werden, die ihn ehren können. Damit noch mehr Menschen dazukommen in diese Herde, damit diese Herde wächst. Geh und erzähl, wie die Erntehelfer, die nicht auf die Ernte schauen, sondern Gott vertrauen, im Gottvertrauen losgehen, auch wenn sie die Ernte noch gar nicht sehen. Gewinnen wir mehr Menschen so, die Gott ehren. Das ist das Ziel von Mission. Mehr Menschen zu Gottes Ehre gewinnen. Amen.